Augstein, ja. Ich habe Sie kürzlich beim Diskriminieren ertappt. Wir saßen zusammen in Ihrem komischen, mittelgroßen, möchte ich sagen, Auto und neben uns da, wo Sie wohnen, in diesem Viertel in Berlin, da war so ein tiefer gelegter, goldlaminierter, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, goldlaminierter AMG Mercedes, der kostet wahrscheinlich 250.000 Euro. Und Sie haben reingeschaut und genauso wie ich den Kollegen gesehen, jung, dunkel, gegelte Haare nach hinten, bisschen Dreitagebart und so. Und Sie haben sich gefragt, geben Sie es zu, woher hat er die Kohle? Und der sah aber so ein bisschen clanmäßig gebräunt aus. Also,
okay, pass
das
auf.
Das war diskriminierend.
Oh Mann, also da ich jetzt... Ich
glaube übrigens, diese Diskriminierung teilt Sie mit 100% der deutschen
Ich bin ja Ihr Therapeut und deshalb frage ich Sie, was war denn Ihre Fantasie in dem Moment, Herr Blum? Erzählen Sie uns das
nochmal. Nein, ich habe mich genau dasselbe gefragt. Woher, also wie kann ein so junger Mensch so viel Geld haben, dass er sich dieses Auto kaufen kann? Oder ist es auf Pump gekauft?
Ganz kurz, Sie finden deshalb, weil das ist ja eigentlich unser Thema, Sie finden, also Good Cops, Bad Cops, rassistisch unsere Polizei, natürlich sozusagen im Nachgang der schlimmen Bilder und Demonstrationen, die es glücklicherweise gibt in Amerika, wegen Polizeigewalt. Sie finden, und nur so macht der Einstieg ja auch Sinn, wenn wir das jetzt so verknüpfen, dass die Polizei diesen Menschen, von dem Sie gerade reden, ja, wenn Sie da so mit so Fernsehen herausrufen sollte und mit Recht auch mal kontrollieren kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Drogenhändler handelt oder so, denn das denken Sie ja dann, ist so hoch, das wäre eine gerechtfertigte Polizeikontrolle.
Nein, das würde ich nicht denken, weil ich erstens glaube, dass jemand, der sich so ein Auto leisten kann, so viel Grips in der Birne hat, dass er das Zeug, mit dem er es möglicherweise irgendwie um die Ecke finanziert haben könnte, nicht bei sich führen würde. Er hat möglicherweise das Auto falsch zugelassen oder es stellt sich heraus, er ist Hartz-IV-Empfänger, das gab es auch schon in Berlin.
Okay, jetzt gehen Sie dann doch sehr weit auf das Eis hinaus, wo ich dachte,
Stopp, also diese Fälle hat es ja gegeben. Ich meine, wir werden ja gleich über einzelne Fälle reden. Das sind dann auch einzelne Fälle, die übrigens keinen Generalschluss zulassen würden, um das gleich zu argumentieren.
Und das ist eben der Unterschied, denn dieser Mensch...
Stopp, den Satz muss ich noch quasi auch als Disclaimer machen. Natürlich keinen Generalverdacht zulassen würden. Okay. Einen übrigens, den Sie offensichtlich gegen die Polizei sehr gerne erheben möchten, weil hier steht ja, und der Titel stammt von Ihnen, wie rassistisch ist die deutsche Polizei, unsere Polizei. Da können wir uns nur unterhalten, ob sie halb rassistisch oder ganz rassistisch ist, aber ob sie rassistisch ist, die Frage haben Sie schon beantwortet, und zwar mit ja.
Also ich finde es interessant, dass Sie diese Gleichsetzung irgendwie machen, einigermaßen sozusagen zwischen einem potenziellen Straftäter, weil das ist ja im Grunde das, worüber Sie reden, und einem Polizisten und wen man unter Generalverdacht stellen darf und wer nicht. Der potenzielle Straftäter läuft jedenfalls nicht rechtmäßig bewaffnet rum, der Polizist schon. Das heißt, Sie schicken junge Männer, jetzt rede ich auch aus, Sie schicken junge Männer und junge Frauen nach einer so und so langen dreijährigen Ausbildung, glaube ich, bewaffnet sozusagen auf die Straße und geben ihnen damit die Möglichkeit, großen Schaden anzurichten. Unmittelbar, weil sie Gewalt anwenden gegen Leute oder sozusagen im übertragenen Sinne, weil sie Leute diskriminieren und dadurch das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft oder zumindest für diese Gruppen beeinträchtigen. So. Und für die Polizisten sind wir zuständig. Und natürlich, weil das sind ja unsere Polizisten, das sind ja die Polizisten der Gesellschaft, die Polizisten des Staates. Genau. Und deshalb bin ich dafür, ganz ausdrücklich natürlich Leute, die mit Waffen auf der Straße rumlaufen, unter Generalverdacht zu stellen. Und zwar unter den Generalverdacht, können die das? Sind die gut genug ausgebildet? Haben die das drauf? Ja, okay, sind die in der Nachschulung sozusagen, zeigen sie, dass sie es immer noch können?
Wie oft wird denn in Deutschland von der
Schusswaffe? Und wenn es Fehlverhalten gibt, wird das auch entsprechend geahndet, ja oder nein? Diesen Generalverdacht habe ich, und das ist auch
gegen
wichtig.
Gegen alle 300.000 Polizisten in Deutschland, individuell, einzeln. Aha, hochinteressant.
Natürlich, als Mitglieder einer Gruppe, die eine herausgehobene Stellung haben in der Gesellschaft.
Wäre es dann nicht einfacher, also quasi, wenn wir schon dabei sind, dann lieber doch mal den ganzen Abwasch zu machen und sagen, alle Deutschen, alle, die in Deutschland leben,
Laufen Sie mit einer sichtbar getragenen Waffe herum, Herr Blume? Also ich tue es nicht. Ist das bei Ihnen so?
Ja, aber
habe ich noch nie gesehen. Wo haben Sie denn
Ihre Waffe? Nein, ich habe keine sichtbar getragene Waffe. Aber es gibt aber deutlich mehr Möglichkeiten, rassistisch oder diskriminierend sich zu verhalten, ohne eine Waffe zu tragen. Also ich muss nicht eine Waffe benutzen, um mich diskriminierend oder rassistisch verhalten zu haben. Ja? Das heißt, den Verdacht, den Sie haben, weil die diskriminieren, weil sie rassistisch sind und eine Waffe tragen, muss man sie unter Generalverdacht stellen, dann können Sie gleich die ganze Gesellschaft unter Generalverdacht stellen. Das tun übrigens eine ganze Menge Leute, da brauchen Sie gar nicht bei der SPD-Parteichefin Saskia Esken anfangen, die genau das ja gesagt hat. Es gibt einen latenten Rassismus in der Polizei, meinte sie, alle 300.000. Das ist hier schön um die Ohren geflogen, zum Glück. Sie hätte aber auch sagen können, es gibt einen latenten Rassismus in Deutschland. Alle Deutschen sind
potenziell Rassisten. Aber weil Sie SPD...
Sie verwischen, Entschuldigung, den einen Satz noch. Sie verwischen damit die Begrifflichkeiten in einem Maße, dass Sie nachher nichts mehr damit anfangen.
Herr Blume, weil Frau Esken Chefin der SPD ist, hat sie zwar einerseits etwas Vernünftiges gesagt und dann, so wie es eben SPD-typisch ist, hinterher sofort wieder was Unsinniges. Nämlich sie hat gleich hinterhergeschoben, dem Satz sozusagen von dem potenziellen Rassismus der Polizei, der ein Problem ist und gegen den man was machen muss und so weiter, hat sie gleich hinterhergeschoben. Aber die große Mehrheit der Polizisten versieht ihren Dienst tadellos. Und da habe ich irgendwie gedacht, was wäre eigentlich, wenn die Lufthansa sagen würde, wenn sie einsteigen ins Flugzeug, die große Mehrheit, die große Mehrheit unserer Piloten landet die Flugzeuge zuverlässig. Oder wenn sie ins Krankenhaus gehen und sagen, die große Mehrheit unserer Chirurgen vergisst keine Instrumente in ihnen, lieber Patient, bevor sie zugenäht werden. Da würden sie doch auch sagen, Freunde, dass ihr denkt, das beruhigt mich, in Wahrheit beunruhigt mich das noch. Wenn sie sagen, die große Mehrheit von 300.000 Polizisten versieht den Dienst pflichtgemäß, dann genügt das nicht.
Okay, aber Ihnen ist schon bekannt, dass es Kunstfehler gibt. Die vergessen ab und zu Sachen. Ich meine, bei Ihnen haben Sie möglicherweise was beim Zusammenschrauben vergessen, das Gehirn wieder reinzumachen, was Sie zum Reinigen rausgeholt hatten.
Entschuldigung.
Das gibt es. Und trotzdem würde ich sagen, ich gehe zum Chirurg. Ich gehe sogar zum Chirurg meines Vertrauens, von dem ich möglicherweise weiß, dass sowas noch nicht passiert ist. Aber ich weiß, dass es Kunstfehler gibt und das könnte mich auch treffen. Sie können sich auch einen Krankenhauskeim ziehen, wenn Sie im Krankenhaus liegen, obwohl in der grandios überwiegenden Zahl der Fälle.
Es geht doch um die Exkulpation von vornherein. Und dann wird auch immer gesagt, die Polizei ist der Spiegel der Gesellschaft. So ein Unsinn. Fast nie werden Leute, die grün wählen oder links wählen, Polizisten. Das stimmt nicht. Das heißt, sie haben schon mal rund 30% der Leute, die von vornherein nicht zur Polizei... Es gibt grüne Polizisten. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, bevor Sie sich ans Endgerät setzen, es gibt sicherlich ein oder zwei grüne Polizisten, ganz sicher, aber die meisten wählen schon eher CDU oder AfD, oder? Woran liegt das wohl?
Müsste man das nach den Umfragen dann immer neu einstellen? Wenn die Grünen in den Umfragen steigen, müssen die ganz schnell grüne Polizisten einstellen, damit sie zufrieden sind.
Herr Blume,
ich würde Ihnen eine andere
Spiegel der Gesellschaft.
Ja, Spiegel der Gesellschaft.
War das Stichwort.
Seit einigen Jahren sind unter den Generationen Polizeischülern, also denen, die unten nachwachsen, den jungen Polizisten und Polizistinnen, sind 30%, ein Drittel, heißt es in Statistiken, mit Migrationshintergrund.
Macht das zu besseren Menschen? Das ist positiver Rassismus, das ist genauso bescheuert. Auch jemand, der Migrationshintergrund hat, kann Gewalt sinnlos anwenden. Ich bin nicht Claudia Roth, ich bin kein Multikulti.
Darauf kommen wir gerne auf das Stichwort.
Kumbayama, laut, fasst euch an den Händen.
Aber unterstellen Sie denen auch den Rassismus, den Generalverdacht des Rassismus?
Ich unterstelle Ihnen den Generalverdacht, dass Sie von Ihrer Macht missbräuchlichen Gebrauch machen. Dass Sie Machtmissbrauch betreiben, den Generalverdacht muss es geben. Und pass auf, ich mache es Ihnen noch einfacher, das ist auch Unsinn. Natürlich hat sich in der Polizeiausbildung in Deutschland wahnsinnig viel getan. Natürlich haben die Polizisten recht, wenn sie sagen, vergleicht das bitte nicht mit Amerika, weil wir ganz andere Standards haben. Und ich bin auch froh, dass das so ist, ehrlich gesagt. Weil ich war nämlich in Berlin in den 90er Jahren Lokalreporter und habe geschrieben über Fälle von Polizeigewalt, die damals viel schlimmer war als heute, weil die Polizeitaktiken ganz andere waren. Und wenn ein Polizist, ich hatte einen Fall, habe ich gerade nochmal nachgelesen, wo ein Polizist einen Kameraden angezeigt hat, weil er gesehen hat, wie der irgendeine Frau zusammengeschlagen hat. Und dann gesagt hat, das kannst du so nicht machen und so. Und dann hat er sich noch anhören müssen, als er weggegangen ist, von dem, du schwache Sau, ich zeig dir mal, wie man arbeitet und so. Das war so ein Klima von so Chorgeist, Gewalt, Aggressivität, Elitendenken, wir sind schon weitergekommen.
Aber dann müssen Sie mir erklären, wohin der Generalverdacht führt, wenn Sie selber konstatieren, er ist eigentlich gar nicht mehr das ist ein bisschen problematisch für so eine Sendung, da geht sie nicht weiter. Wenn Sie den Generalverdacht halt auf alle ziehen. Und weil Sie Multikulti sagten, es gab natürlich ein Konzept, in dem konnte Diskriminierung nicht stattfinden, das ist Multikulti, wenn man sagt, alles, was andere Gruppen, Minderheiten, Zugewanderte machen, ist vollkommen okay. Wir mischen uns da nicht ein, weil wenn wir uns einmischen, wäre es schon Diskriminierung. Dann würde schon die Mehrheitsgesellschaft diskriminierenderweise auf die Minderheit zugehen.
Das Konzept ist
gescheitert. Ja, Moment, wir reden immer, wenn wir über die Polizei reden und wie rassistisch, wie diskriminierend ist sie, reden wir ja in Wahrheit über die Gesellschaft. Dieses Multikulti-Konzept ist gescheitert, glaube ich, würde auch, glaube ich, Claudia Roth selber sagen inzwischen von den Grünen, die es mindestens mal sehr stark propagiert hat eine ganze Zeit lang. Und was bedeutet das? Es entsteht eine Grauzone, wo die Mehrheit derer, die hier schon leben, mit der Minderheit, die kommt oder gekommen ist, verhandelt darüber, wie man gemeinsam leben
möchte.
Da könnte Diskriminierung empfunden werden, wenn die Mehrheit der Minderheit sagt, das machst du mal lieber
aber nicht. Aber Racial Profiling ist etwas anderes. Racial Profiling, was sozusagen verboten ist inzwischen in Deutschland, ist, wenn Sie eine Gruppe von Leuten haben, die von der Polizei bereits gesichert sind, und das ist jetzt ein konkretes Beispiel, das war so, und da sind Leute von unterschiedlicher Herkunft drin, jedenfalls nach dem Phänotyp, und dann kommt der Polizeibefehl, holt die Nafris raus, ja? Für die Zuseher, die nicht mehr wissen, was das heißt, holt die Nordafrikaner raus. Das ist klassisches...
Aber Nafri stand für nordafrikanische Intensivtäter.
Bei klassisches... ja, nur das kannst du den Typen ja nicht ansehen, ob er ein Intensivtäter ist. Du siehst ihm erstmal nur an, ob er Nordafrikaner ist, vielleicht. Also so wie sich halt der deutsche Polizist Nordafrikaner vorstellt. Wer weiß, ob da die Trefferquote so hoch ist. Ob es ein Intensivtäter ist oder nicht, das sieht man selbst dem Nordafrikaner nicht an. Das ist jedenfalls klassisches Racial Profiling. Und es ist verboten und es ist auch gut so, dass es verboten ist. Und trotzdem... Wir sind hier zwei alte weiße Männer, die keine Diskriminierungserfahrung haben. Aber wenn Sie mit Leuten reden, die halt irgendwie ein bisschen anders aussehen als Sie und ich, die gehen ohne Ausweis in der Tasche nicht aus dem Haus, weil sie wissen, dass sie von hier bis zum Bus, bis zur Busstation fünfmal kontrolliert werden.
In Deutschland, das ist doch Quatsch. Das ist eh Quatsch. Das war für die USA würde ich mir das gefallen lassen. Also das, ich bestreite überhaupt nicht, dass jemand mit anderer Hautfarbe andere Erfahrungen hat als wir, als Weiße in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Vollkommen d'accord. Insofern ist es immer schwierig, über sowas zu reden, wenn man nicht selber so eine eigene Erfahrung hat, Schrägstrich haben kann, mangels Hautfarbe. Also in diesem Fall mit der weißen Hautfarbe. Da gebe ich Ihnen ja recht. Ich habe nur das Gefühl, noch einmal, es führt zu nichts, eine Gruppe, die ja auf den, wie soll man sagen, auf das gegenseitige Vertrauen weitgehend angewiesen ist, wie die Polizei. Dein Freund und Helfer hieß es mal, so in Bierfaschist zu stellen, so unter, in den Schatten zu stellen, unter Generalverdacht zu stellen und das dann auch noch zu kodifizieren gesetzlich, wie das in Berlin gerade passiert ist, wo jetzt der Polizist beweisen muss, dass er nichts gemacht hat, wenn der Demonstrant, meinetwegen den er festgehalten hat, festgenommen hat, sagt, du hast mich aber diskriminiert. Dann muss jetzt neuerdings der Polizist beweisen, dass er nichts gemacht hat. Das heißt, im Zweifel für den Kläger ist das neue Prinzip in Berlin.
Warum ist das wohl so? Warum haben die das gemacht in Berlin? Weil die total durchgeknallt sind? Nein, überlegen Sie mal, was ist der Grund?
Weil es eine rot-rot-grüne Regierung
ist. Was ist der Grund? Exakt. Der Grund ist, wenn Sie, Sie haben sich mit dem Thema nie beschäftigt. Das merkt man Ihnen an. Sie haben sich damit nicht beschäftigt. Der Grund, warum die das gemacht haben, ist, dass es eine jahrzehntelange Erfahrung gibt von Fällen, wo Leute gesagt haben, ich bin von der Polizei übermäßig grob angefasst worden, ich bin geschlagen worden, ich bin verletzt worden und so weiter. Und es gibt keine Zeugen, weil der Polizist hat nichts gesehen, der Polizist hat auch nichts gesehen und die Polizistin, die war gar nicht dabei. Und dann stehen die so vor der Staatsanwaltschaft und vor dem Richter und sagen alle, wie so eine Phalanx, Chorgeist heißt das, wir haben nichts gesehen. Und das geht den Strafverfolgungsbehörden selber inzwischen so auf den Sack, dass die Justiz irgendwann das mitgetragen hat, zu sagen, wir drehen das jetzt um.
Und dafür drehen Sie den Grundsatz um, im Zweifel für den Angeklagten?
Da waren, jetzt im da Zweifel sind die gegen den Angeklagten? Ganz klare Aussage, die Polizisten, die gegen Recht und Gesetz verstoßen haben und im Chorgeist ihre Kameraden gedeckt haben oder sich selber so haben decken lassen, sind dafür selber verantwortlich. Selber schuld, kann ich da nur sagen. Sorry.
Dass Sie den Rechtsstaat auf den Kopf stellen? Na, fein. Übrigens, ganz kleiner Punkt noch. Das mit dem Auto und dem damals, Sie erinnern sich, das war Diskriminierung von dem Typen, der das Auto hatte, weil der sich ein Auto leisten konnte, das wir beide uns nicht leisten können. Und das nennt man, Achtung, institutionalisierte Diskriminierung. Wenn die Preise steigen, können nicht mehr alle zahlen. Und das ist diskriminierend. Ja.